Ich fange einfach mit einer ganz simplen Frage an. Ne?
Ganz simpel. Wer bist du?
Die ist nicht simpel. Die ist alles, aber nicht simpel.
Genau deshalb. Ja, so einfach ist diese Frage natürlich nicht. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Feminist Thinking, a Personal Branding Experience. Heute habe ich Janni zu Gast. Ich habe Janni vor einiger Zeit auf Instagram entdeckt und dachte mir so, ey, die hat so ein cooles Storytelling, die ist so engagiert, so sehr dabei. Ich will wissen, wer sie ist. Und ich nehme dem ganzen Gespräch gar nichts mehr voraus, sondern wir steigen mittendrin ein.
Und als ich dann dein Kartendeck jetzt, ich glaube, von einem Monat zugeschickt bekommen habe, weil ich war ja eine der Ersten, die da...
Stimmt, du hattest übers Crowdfunding, glaube ich,
ich hatte
sogar,
mit
ne?
dem Crowdfunding, genau. Ich hatte mit dem Mega. Crowdfunding mir gedacht so, ja, okay, ich finde die Idee richtig gut. Ich habe das Kartendeck jetzt auch hier vor mir und habe mich dann mega gefreut, als ich es bekommen habe, weil sich dann für mich das komplette Bild geschlossen hat, weil ich dich natürlich ja auch aus einer professionellen Sicht beurteilt und, also nicht beurteilt, aber beobachtet habe, so. Das ist das der schönere Wort dafür. Kartendeck. Erzähl uns dazu.
Also die Idee in einem Satz für alle, die es wirklich gar nicht kennen, ist, also und du so heißt quasi die Brand, aber auch gleichzeitig die Basisedition und das Gesprächskartenset an sich. Mhm. Also sprich, und du so ist ein Design, wichtig, Gesprächskartenset mit 90 Fragen und spielerischen Aufgaben. Für letztendlich mehr Mut zu Liebe und tieferen Beziehungen. Mhm. Mittels dieser Fragen, beziehungsweise ist mir der Ausgleich super wichtig zwischen den Fragen und diesen action-spielerischen Elementen, weil das natürlich zwei verschiedene Art und Weisen sind, wie Menschen eine Beziehung zueinander aufbauen. Nicht jeder macht das ja über Sprache und Reden, manche eben überhaupt gar nicht. Dann, glaube ich, habe ich selber so ein bisschen den Übergang gemerkt zu, was heute und du so heißt, diese Sehnsucht nach Leuten, mit denen ich auf diese Art und Weise, wie es und du so initiiert, mich unterhalten kann, diese Welt einfach drumherum zu schaffen, gleichzeitig aber natürlich dieses Spielerische, weil meistens, wenn man, also ist so mein Eindruck, wenn man Dinge unter einem spielerischen Deckmantel setzt, fällt es allen leichter. So, wenn, also, ja, da können wir vielleicht später noch drauf, sonst artet es hier komplett aus. Ich bin bestimmt schon seit 10 Minuten am Reden.
Alles gut.
Aber ja, da kam auf jeden Fall, so hat sich dann letztendlich und du so entwickelt, um es jetzt kurz abzukürzen, aus einer Sehnsucht nach Beziehungen jeder Form irgendwie heraus und diesem Vertrauen, was damit einhergeht. Und ich liebe Fragen. Ich finde, Fragen stellen ist das Schönste, was man machen kann. Das ist die schönste Form, Interesse zu zeigen. Und ich glaube, ich habe auch lange im Leben aus Gründen das selbst so ein bisschen verlernt. Und jetzt merke ich, dass ich da wieder zurückfinde und wie gut es tut.
Sehr schön. siehst du, ich meinte ja, das Intro schaffen wir noch. wann wurde das denn für dich ein Business Case? Also so, dass du gemerkt hast, okay, jetzt mache ich da ein Business draus.
Letztes Jahr, also eigentlich genau vor einem Jahr. Ich habe so ein Buch, das heißt One Line a Day, das habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Da, das ist quasi wie so ein Kalenderbüchlein, aber über 5 Jahre. Und du kannst an jedem Tag irgendwas reinschreiben und dann halt jetzt zum Beispiel sehe ich, was war heute vor einem Jahr, was war heute vor 3, vor 4 Jahren. Und da habe ich erst kürzlich gesehen, dass da quasi so dieses erstes Meeting mit dem Team und letztens war auch zum Beispiel Markenanmeldung, so der Name stand fest, also sprich Oktober, September 2020.
War das denn für dich etwas, wo du erstmal für dich alleine gearbeitet hast? Jetzt hast du ja gesagt, mit dem Team. Wer ist das Team für dich? Welche Funktionen übernehmen diese Menschen? Man hat ja oft so ein, Supporting Network, ne, so dieses Netz, das einen einfach so eine Form von abfedert, abfängt. Aber dann hat man ja auch Team-Member, denen man aktiv Aufgaben übergibt oder ExpertInnen, die man hinzuholt, eventuell irgendwelche Beratungsstellen, die du aufgesucht hast für Startup oder gerade auch für dein Crowdfunding. Wie hast du dich da organisiert und warum hast du dich so organisiert?
Also der Ursprung war auf jeden Fall alles selber, da es ja quasi in dem Sinne, als die Idee entstanden ist, nie als Business geplant war. Mhm. Deswegen war das halt einfach nur so ein, ja, mache ich jetzt irgendwie, ne? Bis dann tatsächlich erste Stimmen irgendwie aus dem Umfeld kamen, die gesagt haben, hä, guck dir das jetzt mal bitte richtig an. So, wenn du das nicht als Business umsetzt und wirklich produzierst, das war ja anfangs nur digital, so fürs Portfolio halt, ne? Dann ist es super dumm und dann habe ich so gemerkt, ja, stimmt. Und da wurde dann auch klar, dass quasi es nicht zu tun lange keine Option mehr war, aber quasi unterbewusst. Und sprich, anfangs war natürlich auch dann die Idee, das Design selber zu machen, weil ich die Programme, mit denen man das machen kann, so gesehen beherrsche. Aber irgendwann kam dann einfach der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass übersteigt einerseits die Zeit, die ich habe, weil ich ja quasi Produktionsrecherche, das Ganze, was es an Finanzen braucht, um das überhaupt umzusetzen, Social Media, das Marketing, alles, was da irgendwie zum Branding dazugehört und das alles gleichzeitig zu machen, plus dann quasi ja auch noch das Gesicht von Unduso zu sein. Sprich, ich kann mich da nie rausnehmen. Das war einfach too much. Und dann habe ich quasi gleichzeitig auch Gefallen dran gefunden und so ein kleines Briefing geschrieben und mich an Unis in Hamburg gewendet, an Kommunikationsdesign-Unis. Und habe da quasi angerufen und eine Mail geschrieben und gefragt, ob es irgendwie möglich ist, weil ich das von meiner Text- und Kreativausbildung, die ich in Hamburg gemacht habe, kannte, dass da immer mal wieder Unternehmen von außen kommen und sagen, ey, für euch ist es cool fürs Portfolio, wir kriegen die Arbeit. Das kann man jetzt stark hinterfragen. Ich finde das Konzept auch absolut nicht gut, so dieses For-Free-Arbeiten, Horror. aber habe mich da halt dann in diese Unis gewendet und gefragt, ob es da Studierende gibt, die Bock haben und war auch mit ein paar in Kontakt und habe aber dann gleichzeitig noch in einer der Werbeagenturen gearbeitet und da eine Arterin gefragt, ob sie vielleicht aus ihrem Studium noch Leute kennt, wo sie sich denkt, die könnten da Bock drauf haben, mir designtechnisch unter die Arme zu greifen. Und letztendlich war es dann so, dass eine Woche später sie mir gesagt hat, ey Janni, ich würde das gern machen.
Okay.
Ja, also sprich, sie kam dann mit in Frage und meinte, sie hat auch noch eine Freundin, die würden das gerne dann irgendwie zu zweit machen. Haben dann tatsächlich quasi ein paar Studierende, mal einzeln, mal Zweierteams waren das und eben meine Arbeitskollegin gepitcht, wie man jetzt in der Werbejargon sagen würde. Ja, aber als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, ich deren erste Entwürfe gesehen habe, dachte ich schon so, ach du Scheiße, das ist ja viel zu geil. Das ist ja viel zu geil. Und es war einfach on point genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Und dann war klar, wir machen das. Ich würde jetzt aus heutiger Perspektive ein Jahr später sagen, wir haben maßlos unterschätzt, was das für eine Arbeit ist, wie lange das dauert. Aber auch gleichzeitig unterschätzt, was für einen Riesenspaß es macht. Und jetzt mittlerweile sind es Freunde und beziehungsweise Freundinnen. Und um einen Punkt zu machen, ein Kumpel aus der Ausbildung hier in Hamburg, der ist halt auch Texter. Und wenn ich irgendwas schreibe, sage ich, ey, wie findest du? Dann sagt er bei irgendeinem Satz so und so und so und so. Dann ändere ich es nochmal oder so. Also da kann ich mir auf einer fachlichen Ebene ein Feedback holen. Aber an sich bin es nur ich.
Hinter Hattest du den dazu jetzt ja auch noch mit ExpertInnen gesprochen oder eben mit Beratungsstellen für Startups? Oder war das gar nicht? Und vor allem jetzt auch in Bezug auf die Crowdfunding-Kampagne?
Ich habe es versucht, um ehrlich zu sein, aber es war viel, viel schwerer, als ich dachte. Mhm. Da irgendwie Hilfe zu bekommen. Also ich weiß noch, dass der absolute Pain war für mich diese Markenanmeldung, weil da natürlich juristisch und so extrem viel dazukommt und auch eine erste größere Investition, die irgendwie einfach von Ersparnissen passiert ist oder so. Da habe ich dann natürlich irgendwie versucht, Erstgespräche for free bei Anwälten zu nutzen. Oder ich glaube, die IHK oder so war es. Und die Handelskammer? Ja, ist ja die IHK, ne? Mhm. Da habe ich, glaube ich, nochmal nachgefragt, aber ja, ehrlich gesagt nur so bedingt richtige Hilfe gefunden. Und beim Crowdfunding hatte ich einen Kontakt von der Hamburger Kreativgesellschaft, die quasi auch immer so Workshops gibt für Crowdfunding. Mhm. Da war ich vor 2 Jahren mal, als ich noch nicht mal wusste, dass all das hier jemals passieren wird. Aber habe mich dann dran erinnert und sie nochmal angeschrieben. Aber das war dann letztendlich auch einfach so ein klick dich auf die Seite der Crowdfunding-Plattform, der Rest erklärt sich von selbst und
do it. Just do it.
Ja, so war es okay, dann ehrlich gesagt just auch. Just do it.
Ja, ist ja auch ganz spannend. Ne? Es ist ja, ich spreche mit unterschiedlichsten Menschen, die eben auf dem Weg zu ihrer eigenen Brand sind und viele trauen sich auch oft nicht einfach zu machen, ne? Weißt du, man könnte was falsch machen oder es hätte ja besser laufen können. Und bei dir merkt man einfach so, du hast es halt einfach gemacht und hast einfach geguckt und gegebenenfalls gefragt. Hattest du was hat dich besonders motiviert in dem Prozess des alleine machens und gab es vielleicht auch Situationen, wo du vielleicht auch mit Ängsten oder Glaubenssätzen konfrontiert warst?
Ja.
Ja. Ja. Okay, sehr danke für die Antwort. Ja.
Also letzteres auf jeden Fall. Also da kann ich gar nicht laut genug Ja sagen. Und ich versuche tatsächlich auch immer, sofern es geht, habe da noch nicht, glaube ich, den perfekten Weg gefunden. Aber das auch deutlich zu machen über Social Media, dass es eben Social Media ist und dahinter ganz viel anderes passiert. Mhm. Und jetzt habe ich da leider die erste Frage vergessen.
Was dich besonders motiviert hat an der Herausforderung und wo vielleicht Ängste waren?
Jetzt erinnere ich mich gerade, ich glaube, vorhin hast du noch gesagt, was mich motiviert hat, das alleine zu machen oder so. Genau. Da wäre die ehrlichste Antwort tatsächlich, dass ich einfach absolut kein Vertrauen habe, so, oder Urvertrauen. Mhm. Und deswegen natürlich mein Leben lang war immer klar, ja, mache ich alleine, so. Mhm. Und deswegen war das dann hier halt auch der Fall. Jetzt kann man natürlich, nach dem, was ich gerade schon gesagt habe, war das natürlich dann ein Riesenschritt für mich zu sagen, ich hole mir da 2 Designerinnen rein. Und lass mich da drauf ein und lerne gleichzeitig, wie es ist, irgendwie so eine Führungspersönlichkeit oder Führungsposition da einzunehmen. Mhm. Und das dann auch Team zu nennen und so. Mhm. Ja, also sprich, das habe ich quasi gleichzeitig gelernt und das hat so Spaß gemacht, dass das auch wiederum eine Motivation war. Mhm. Ja. Und Zweifel natürlich, die ganze Zeit, jeden Tag. Also vor allem während dem Crowdfunding. Da wird man natürlich auch vorher ein bisschen vorbereitet. Hier zum Beispiel die eine Frau, die ich vorhin erwähnt hatte, von der Kreativgesellschaft, die dann halt auch gesagt hat, ne, sagen wir jetzt mal, das geht einen Monat, was es ja bei mir auch war, das Crowdfunding ging über einen Monat. Die erste Woche wird crazy, dann ist tot und du denkst, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Und dann läuft es aber nochmal. Das war so diese Schiene, die mir von allen möglichen Seiten aufgelegt wurde, durch die ich dann natürlich auch leider irgendwie das so ein bisschen beobachtet habe. Also sprich, eine absolute Achterbahn der Gefühle. Mhm. Mhm. Und in meinem Fall war es ja dann auch so, dass die Summe, die ich über das Crowdfunding dann eingenommen habe, die weit über dem ersten angesetzten Ziel war, die war trotzdem nur ein minimaler Bruchteil von dem, was es eigentlich gekostet hat.
Mhm.
Sprich, für mich war natürlich da ein ganz anderer Druck dahinter, finanziell.
Mhm.
Und ist es immer noch so, das ist ja noch weit davon entfernt irgendwie, dass ich davon leben könnte, dass das normale Einnahmen sind oder so. Das ist ja quasi alles überhaupt noch auf dem Weg dahin, wieder auf Null zu kommen.
Mhm.
Ja, ich mach mal hier einen Punkt.
Thank you. Ja. was ja auch, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, so ich habe dich ja beobachtet, gerade auch aus Personal Branding Sicht. Man beobachtet da ja verschiedenste, ich nenne es jetzt mal Moves. Und wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, dann sage ich auch immer so, na, welche Geschichte erzählst du? Damit fängt es an. Dann Community first. Und dann im Endeffekt geht es erst in den Verkauf. Weil sehr, sehr viele ja die Vorstellung haben, ich entwickle ein Produkt und dann verkaufe ich das einfach. Und das kann man auch machen, ne? Dafür gibt es ja dann auch Werbeanzeigen. Du wirst die Leute schon finden, die dein Produkt kaufen. Also safe, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du es in deinem nachhaltigen Konzept beobachtest, dann ist ja wirklich, es fängt damit an, welche Geschichte erzählst du, was ist dein Storytelling und wie interagierst du mit der Community. Und ich habe mir am Anfang immer wieder auch deine Stories angeguckt, hatte so ein paar Tage auch die, ich glaube, du hattest das über Start Next gemacht. Nee, ja doch, genau, hatte ich das offen und dachte mir so, okay, ich gucke mir das an, weil ich möchte wissen, so was ist dein Drive dahinter, wie gehst du damit um? Und habe dann auch gesehen, so okay, du hast sehr konsequent, bist du dran geblieben, eben Geschichten zu erzählen von all den Auf und Abs. Ne? Das konnte man ja gerade auch so in der Phase des Crowdfundings ganz gut beobachten, auch wie ehrlich du da kommuniziert hast über das, was dich in dem Moment bewegt hat. Und dann auch, wie schnell du die Community halt auch aktiv eingebunden hast. Und ich dachte mir so, ich hatte da wirklich auch so ein Stück weit Respekt vor, weil ich mir dachte, so, ich weiß, wie viel Energie da dahinter steckt, so permanent Content zu produzieren, permanent. Ne, du gibst dir extrem viel Mühe mit den Interaktionen in deiner Story. Ne? Also ich lege das jetzt jeder Person, die diesen Podcast hört, wirklich ans Herz. Geht mal auf das Profil. Einerseits unbedingt, wenn es euch gefällt, ein Follow dalassen und dann auch in der Story immer wieder auch selbst aktiv zu werden, weil du unglaublich reflektierte Fragen stellst und man klickt sich dann halt so durch und nimmt auch für sich immer wieder auch ganz gut was mit, aber wenn ich mir dann angucke, du machst dann halt ein Story-Template, du stellst die einzelnen Fragen, du überlegst dir, ist das jetzt etwas zum Abstimmen oder etwas, wo man was schreiben muss. Oh mein Gott, da steckt so viel Zeit drin und auch natürlich überhaupt das Bewusstsein zu haben, dass das in deine Story einzahlt. Ne? Weil diese Community, die bleibt ja dann aktiv dran. Das sind ja auch die Menschen, die dich dann ja in weiterer Folge auch empfehlen werden oder denn das Kartendeck verschenken werden. Oder eben bestenfalls halt auch die sind, die von Anfang an die waren, die dich supported haben. Und dementsprechend war das dann halt auch für mich. Ich habe mir das ein paar Tage angeguckt, dachte ich mir so, allein dafür, dass ich sehe, mit wie viel Engagement du dahinter stehst, hinter dieser Idee, möchte ich dein Crowdfunding supporten und war von da an wirklich so, ich habe dann eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, so okay, wann sind jetzt die Karten fertig? Dann hat man die schon bei dir in der Story gesehen und ich dachte mir so, okay, und wann verschickst du die jetzt endlich so? Ich will endlich das Produkt sehen, weil ich da wirklich schon so hyper excited war, weil ich ja auch seit Juni, würde ich sagen, ich weiß nicht, in welchem Monat war das Crowdfunding?
Das Crowdfunding war im Mai, also den ganzen Mai 2021 über. Und produziert wurde dann im August, meine ich.
Genau. Ja. Und von da an, also dann habe ich wahrscheinlich so im April angefangen, dir zu followen. vielleicht im Mai.
Also vor dem Crowdfunding gab es ja nochmal diese Teaser-Woche quasi, wo alles in Schwarz-Weiß war und ich quasi nicht mehr live in dem Sinne präsent, um da so einen Countdown aufzubauen. Und da war auf jeden Fall das Design der Box noch nicht mal fertig, fiel mir auch gerade ein. Das fühlt sich schon so lange her an. Aber stimmt, am Anfang wurde sogar gekauft, ohne dass die Leute wussten, wie sieht das Produkt am Ende eigentlich wirklich aus. Komplett crazy. Also, ja.
Aber hattest du, war das für dich so aus dem Bauchgefühl heraus oder hattest du dich an Best Practice, an anderen Brands orientiert? Nee, oder aus Know-how, aus etwas, was du gelernt hast, sondern...
Also ich denke, was diese ganzen Templates und so, diese maßlose Arbeit, die da natürlich reinfließt, das ist einfach, ich bin eine Ästhetik-Mensch. Und deswegen kommt alles andere einfach nicht in Frage. So, das ist Punkt eins. Und ich habe auch das Gefühl... Also ich habe einfach ein Gefühl dafür, würde ich sagen. Und das kommt mir in dem Fall natürlich extrem zugute. Und ich denke, das habe ich in dem Sinne nie gelernt, sondern einfach über eigenes Nutzerverhalten reflektieren und gucken, wenn ich, das muss jetzt auch gar nicht alles Social Media sein. Das kann ja auch Werbung draußen im öffentlichen Raum sein. Wie nehme ich das auf? Und habe ich da Bock mit zu interagieren? Und wenn nein, warum nicht? Und ich finde, bei ganz vielen Stories erwische ich mich manchmal, dass ich nicht mit interagiere, weil ich es so frech aufbereitet finde. Weil ich so denke, du kannst doch nicht gerade von mir erwarten, dass ich mich damit beschäftige, wenn du mir das so hinrotzt. Und deswegen passe ich da extrem auf. Oder achte darauf und wenn du einmal den Maßstab dir selbst gesetzt hast, dann kannst du natürlich auch nicht mehr runter. Das höre ich zumindest oft, dass Leute so sagen, so ja, hast du dir auch selber eingebrockt, dass du die Messlatte so weit oben angesetzt hast. Ja, aber es macht doch einfach Spaß. Also ich mag das. Ich finde es schön, wenn es schön aussieht. Und,
du hast ja auch so ein paar Reichweiten-Tools integriert, wie zum Beispiel Storyfilter. Ja, die du kreiert hast. Hattest du da das Gefühl, dass das einen Impact hatte auf die Brand?
Bei den Filtern weniger, meine ich. Ich erwähne sie aber auch, glaube ich, zu selten. Warum, müsste ich jetzt selbst mal hinterfragen. Aber also es gibt ja quasi die Filter, die entweder einfach eine Farbe drüber legen oder in den Otuso-Farben so ein paar Elemente. Oder der, mit dem alles anfing, der Filter, bei dem du auf der Stirn quasi die Fragen hast. Und das dann so auf Zufallsgenerator eine Frage stellt, die Leute dann in der Story beantworten können. Und entweder teilen oder halt nicht, an Freundinnen schicken. Die Idee dazu war so ein bisschen, weil das Set an sich noch nicht fertig war, ich aber irgendetwas wollte, damit die Community oder Leute, die Unduso eben noch gar nicht kennen, ein Gefühl für die Fragen kriegen. Deswegen habe ich quasi mir da so das einmal schnell programmiert.
Hast du das auch selbst gemacht?
Ja.
Also Google Learning und...
YouTube-Tutorial.
Und YouTube-Tutorial, genau. Das ist ja auch etwas, wo ich immer wieder sage, so, wenn Leute sich nicht an ein Thema rantrauen, sage ich immer so, ey, du hast eine wundervolle Freundin namens Google. Stell da die Frage, guck auf YouTube und gib ihm. Ne? So, also
aber man, das war trotzdem Pain.
Also, ja, das glaube ich dir.
Ich weiß, was super da anstrengend steckt. Deswegen, ich glaube... man kann ganz oft sagen, ja, Google doch. So, ne? Was fragst du mich? Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der würde, für den ist einen anderen Menschen etwas fragen, ist so noch hinter Plan Z. Also, okay. Und für mich ist es quasi genau umgekehrt. Mittlerweile war auch lange nicht so, aber die banalsten Fragen stelle ich lieber einer Person, bei der ich weiß, die könnte das wissen. Als es zu googeln. Google kann auch schnell überfordern, finde ich.
Das stimmt, ne? Das ist auch so ein kleines Rabbit Hole, ne? In dem man dann versinkt und oft auch viel zu komplexe Antworten bekommt für relativ einfache Fragen. Definitiv der Mix macht's. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach ganz fest daran, im Grunde hilft es einem schon auch, um später Aufgaben abzugeben und zu wissen, was das bedeutet, wenn dir Menschen bei Aufgaben auch helfen, wenn du weißt, was da wirklich für ein Zeitinvest, für ein Act dahinter steckt, ne? Und auch Arbeit wertschätzen zu können. Ich sehe halt in so vielen Situationen, dass auch die Wertschätzung der Arbeit anderer Menschen oft auch fehlt, ne? Weil
voll.
Ich merke das auch in der Fotografie immer wieder, wenn es dann heißt, so, naja, aber wieso, ne? Für dich ist es einfach, du drückst einmal ab. So. Und dann denke ich mir so, ja, Mann, war auch ein guter Prozess dahinter, dass man da einmal abdrückt. Oder gerade auch so, ich hatte das halt früher oft in Gesprächen mit Brands, ne, wenn die dann gesagt haben, so, ja, du bist ja eh so super kreativ und kannst du denn nicht mal schnell hier, kann ich. Na, weil es ist halt alles schon da drin. Und aber nichtsdestotrotz musste ich irgendwann mal lernen, dass meine Kreativität war immer weniger vorhanden. Ich habe sie wahrgenommen wie eine Quelle und ich habe die oft angesaugt für Bullshit. Für so großen Bullshit. Und,
Zum Beispiel?
Zum Beispiel für Unternehmenskonzepte, wo ich wusste, das Geld stimmt. Die brauchen eine kreative Idee und im Endeffekt machen sie eh, was sie wollen. Mhm. Ich bin keine Freundin von Kompromisslösungen, ehrlicherweise. Schon gar nicht in der Kreativität. Also wenn man kreativ denkt, dann ist das ja auch eine Form von Kunst und etwas, wie man ja auch sich selbst ausdrückt. Und in Auftragsarbeiten, dann versucht man immer so einen Mittelweg zu finden. Aber im Endeffekt hast du dann das Problem, dass entweder das Konzept, das du geschrieben hast, gar nicht deine Handschrift, gar nicht deine Kunst unterstützt, trotzdem aber deine Kreativität absaugt. Und dann stehst du halt da und denkst dir, also heute arbeite ich auch noch für Unternehmen. Ne? Es ist viel, viel, viel weniger geworden. Aber es ist deshalb weniger geworden, weil ich angefangen habe, Nein zu sagen. Weil ich gesagt habe, so, ich will nicht mehr meine Kreativität einfach nur des Konzepts wegen hier offenlegen und im Endeffekt kommt dann dieser sogenannte Kompromiss und es ist für beide lose-lose, weil ich habe nicht mehr das Konzept, wird nicht visualisiert, das ich irgendwann mal gestaltet habe und für die Brand, die mich beauftragt hat, die macht dann sowieso, was sie möchte und bekommt aber vielleicht im schlimmsten Fall etwas, was sie ja gar nicht will, weil sie sich mit meiner Arbeit dann gar nicht identifizieren möchte. Und dann sage ich halt so, ey, ganz ehrlich, es gibt so viele kreative Menschen und es gibt Menschen, die bereit sind, Konzepte zu schreiben, die besser zu dir passen. So, ne? Und dann nimm doch die Person, nimm nicht mich. Und in ganz vielen Situationen, ich mache das jetzt ja, ich bin jetzt seit 12 Jahren in der Branche, 10, 11 Jahre davon jetzt selbstständig. Und man hat dann halt irgendwann einen Namen und die Leute wollen es einfach nur des Namens wegen, dass du dieses Konzept entwickelst. So, und es wird auch gut bezahlt, ne? Also Money is a bitch. So, es ist halt wirklich, gerade wenn man, also auch so die Jahre, wo ich halt auch so wahnsinnig gut daran verdient habe, war mir das auch so wichtig, gut zu verdienen. Und heute ist mir das gar nicht mehr wichtig, gut zu verdienen. Mir ist wichtig, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Aber noch viel wichtiger ist mir, dass ich wirklich Menschen mit meinen Gedanken weiterbringe. Und deshalb hatte ich dann auch irgendwann gesagt, so, ich habe dann halt mit dem Feminist Thinking begonnen. Und ich habe halt gemerkt, so wie viele Frauen dann auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so, Diana, ich würde das so gerne mit dir machen, aber ich kann mir das so in dem Ausmaß gar nicht leisten, weil meine Arbeitszeit kostet nach wie vor Geld. Ich kann die ja nicht for free anbieten. Und dann halt zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Ne? Und dann habe ich halt angefangen mit den Live-Webinaren, wo ich schon gemerkt habe, so, oh, da geht so viel bewegt sich. Wir werden auch in Hamburg noch Veranstaltungen haben bis Ende des Jahres. Und jetzt dann eben auch zu sagen, so, okay, ich mache ein Webinar, das man on demand abrufen kann. Und ich mache eine etwas teurere Masterclass, die dann noch mehr in die Tiefe geht, die aber trotzdem weit weg davon ist, was das Coaching sonst kosten würde. Weil was ich ja auch feststellen musste, ist, Es gibt natürlich die Personen, die dann sagen so, ey, ich möchte 2 Monate Vollzeit mit dir arbeiten, weil es für die easy ist, da 3.500-4.000 Euro zu bezahlen. Und dann gibt es Personen, die würden diesen Support brauchen, na, um auch diese Gap in dieser Schere zu schließen. Und die können sich das einfach schon per se nicht leisten, überhaupt diese Bildung zu beanspruchen, ne? Weil sie halt, und die hangeln sich von kostenlosen Tools zu den nächsten und dafür dann, und dann dachte ich mir so, krass, jetzt bin ich Teil des Problems, so, eigentlich wollte ich allen Menschen helfen und ich weiß natürlich, dass ich nicht allen gleichermaßen helfen kann, aber ich kann überlegen, weil dafür ist ja mein Hirn ja auch da, zu gucken, wo kann man diese Gaps so ein klein wenig angleichen, ne? So dass ich jetzt weiß, dass meine Arbeitszeit honoriert wird, aber gleichzeitig ich den Menschen, die halt jetzt finanziell, die spüren ja den Druck, bei denen ist ja der Druck wirklich real. Ne? So, und jetzt habe ich viel geredet. Eine gute Frage, wie ich da überhaupt jetzt hingekommen bin. Aber ja, ich habe, glaube ich, kurz mal den Faden verloren.
Passiert.
Für mich auch immer eine ganz wichtige Frage in Gesprächen mit Menschen. Würdest du dich denn als Feministin bezeichnen?
Ja, ich habe es in meinem Bumble-Profil stehen.
Mhm. Okay.
Also diesen Button ausgewählt. Mhm. Es gibt einen Feminismus-Button.
Ach, siehst du, das wusste ich gar
nicht. Interessenthema oder ich weiß nicht unter welcher Kategorie. Mhm. Ja. Doch, aber ich weiß gar nicht, ob ich es näher erläutern kann. Mhm. Ich bin auf jeden Fall nicht eine, die da jetzt schon voll viele Bücher oder so zugelesen hat oder sich auf einer sehr, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber auf einer wissenschaftlichen oder so Ebene darüber unterhält, das nicht. Aber ich glaube, für mich geht das mehr in so eine Schiene wie, dass es dann viele Zitate von Leuten wie Shireen David gibt oder Sophie Passmann oder manchmal auch Männern, aber ja, da interessiert mich dann doch eher die weiblich gelesene Variante, wo ich dann denke, ja, das finde ich gut, da kann ich auch hinterstehen und das trifft irgendwie meine Interpretation dieses Begriffs. Mhm.
Hattest du in der Gestaltung des Kartendecks auf eine inklusive Sprache geachtet?
100.000%. Ja. Sowohl sprachlich als auch visuell. Mhm. Was für mich absolut Hand in Hand geht. So, also du kannst dir wahrscheinlich ein bisschen vorstellen, wie viel Arbeit in sowohl den Fragen steckt als auch dem Grafischen. Ich meine, auf jeder Karte ist eine eigene Illustration von, kann man ja hier kurz ein bisschen Credits geben, Kerstin Mitzer und Stella Kostro, das sind die beiden Designerinnen dahinter. Das ist einfach Wahnsinn. So. Und da gab es aber auf jeden Fall ganz, ganz viele Momente. Ich teile das jetzt mal kurz auf in das Grafische und das Sprachliche. Grafisch definitiv, dass wir zum Beispiel, oder ich als Inhaberin von dem Ganzen und nenn's Creative Director oder was auch immer, drauf geachtet habe, bilden wir verschiedene Beziehungsformen ab. Mhm. Sind da, hautfarbentechnisch war es natürlich eigentlich leicht, weil es diese Brandfarben gibt und nicht, es ist nicht bunt in dem Sinne. Mhm. Aber trotzdem habe ich natürlich geguckt, ist die Hautfarbe nicht immer das und du so rosa, sondern ist sie auch mal das Rot, ist sie auch mal das Schwarz, ist sie auch mal weiß. So, das sind die Farben von und du so, sprich in dem Rahmen bewegt sich das halt. Aber da habe ich drauf geguckt und da wurden definitiv auch bei, also 2 Karten fallen mir jetzt konkret ein, dass wir ein Pärchen mal von Mann und Frau zu 2 Männern gemacht haben oder dass ich gesagt habe, ey, könnt ihr das bitte dahingehend anpassen? Und solche Sachen. Oder auch ein Familienbild, wie wenn es eine Karte gibt, bei der es um Familie geht, wen zeigen wir da? Wie stellen wir das da? Nehmen wir überhaupt Menschen? Gibt es auch eine andere Art und Weise, das darzustellen? Und sprachlich, was natürlich vorher war, die Fragen zu entwickeln und so weiter. Und bei den Actionkarten, wie wir sie formulieren, sind auf jeden Fall, ich glaube, so eine Doppelpunkt- oder Sternchengeschichte haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Aber das dann zum Beispiel sowas wie nicht, so Mitspielende, sowas. Oder statt zu sagen Eltern, haben wir zum Beispiel auch die Personen, bei denen du aufgewachsen bist, die Menschen, bei denen du aufgewachsen bist. Um einfach so viel wie möglich drauf zu achten. Und weiß ich nicht, bei manchen anderen Karten oder so steht dann auch mal Mutter, Vater, wo ich denke, das kann richtig nach hinten losgehen. Was weiß ich denn, ob die Person dieses Spiel, du kannst nie jedes Missgeschick hier vermeiden. Das geht nicht. Aber ich kann mein Bestes geben, es zu versuchen.
Ja.
So. Und ja, definitiv. Das war viel Arbeit und eine Nuance für Nuance. Mhm. Manchmal ist es ein Buchstabe, der irgendwo dazukommt oder weg. Oder da haben wir quasi vor allem auch als Texter, also hier mein Kumpel und ich, verschärft darauf geachtet, wie das formuliert ist.
Ich fand das nämlich auch sehr, sehr schön. Als ich mir die Karten dann genauer angeguckt habe, ist mir das sehr positiv aufgefallen, weil deshalb finde ich das auch immer viel wichtiger zu sagen, so man verwendet eine inklusive Sprache, inklusive Kommunikation, weil wir so viele unterschiedliche Lebensrealitäten um uns herum haben und die unbewusst, aber sehr gezielt oft ausschließen, weil wir ja auch, und das ist ja auch so ein Thema des Feminismus, ne? Wir sind halt einfach heteronormativ sozialisiert. Wir gehen immer von diesem Vater-Mutter-Kind-Spektakel aus, bestenfalls noch mit Haus und Hund. Und das führt ja automatisch zu, ich sage jetzt mal bewusst, so Identitätskrisen. Und in dem Moment, wo wir es halt schaffen, Rollenbilder, Rollenklischees aufzubrechen, allein durch Sprache, indem dass wir halt einfach mal nicht per se ausgrenzend sind, sondern eben inklusiv, weil man kann halt mit Sprache sehr, sehr viel tun. Und,
absolut.
Und das fand ich halt super schön und dachte mir, in dem Ausmaß ist es mir noch kein einziges Mal bisher bei Produkten begegnet. Und ich achte da ja wirklich sehr drauf, weil mir das so ein, es ist mir halt einfach wichtig, weil ich weiß, es ist ein Act. Es ist ein Act, weil wir es uns erst gerade erarbeiten. So, und es wird die PionierInnen geben, die sich darum kümmern und da die ersten Steps setzen. Aber für mich ist immer so wichtig zu sagen, so, aber es gibt doch die, die das schaffen. Es gibt ja schon, es gibt eben jetzt so ein Kartendeck, dass das, ne, und wie du es schon meintest, so die Kunst, ist ja nicht die Botschaft zu sagen, so wir machen jetzt alles richtig. It's not gonna happen. Also, aber man kann zumindest mit der Einstellung rangehen, vieles besser zu machen. Und das soll ja unser Ziel sein, weil wir alle lernen, wir alle entwickeln uns, wir verändern uns und wir adaptieren. Und gerade auch so, wenn man sich Sprache anguckt, wie sich die adaptiert hat, um möglichst viele Menschen einfach in all ihrer Diversität einzuschließen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin auch jetzt weitestgehend mit meinen Fragen durch. Ich würde jetzt hier einmal das Kartendeck mir zur Hand nehmen.
Und darf ich eine Sache noch hinzufügen, bitte, zu dem gerade?
Sehr gerne.
Weil, ich weiß ja nicht, vielleicht hört das ja jetzt irgendjemand, der oder die sich denkt, ja, voll der Aufwand. Mhm. So, das denken ja voll viele, dass es mehr Arbeit sei. Und ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, weil ich finde, dem, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, mit, dass wir da krass drauf geachtet haben, grafisch und sprachlich, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es extra Arbeit war. Mhm. War es aber nur bedingt. Weil, ja, also es war ja nichts, was irgendwie on top kam, sondern das ist ja eigentlich quasi nur die Base. So. Du bildest ja eigentlich nur noch getreuer das ab, was stattfindet. So, und triffst es sprachlich noch besser, wen du alles meinst. So, deswegen ist es eigentlich fast einfacher und bietet viel mehr Spielraum. So, und das ist ja eigentlich das Schöne daran. Deswegen würde ich sagen, alle, die behaupten, das ist extra Arbeit, no, it's not.
So. Also ich denke, gerade so, ne, man geht ja dann neue Wege und das fühlt sich auf jeden Fall, so, das ist, als wenn man das jetzt mit einem Schneefeld assoziiert, ne, und du stapfst in die Fußstapfen der anderen, dann ist das per se gedanklich einfacher. Den Weg gehst du ja trotzdem, so wie du es ja meintest. Den Weg musst du ja trotzdem laufen. Und dann hast du ja die Möglichkeit, dass du einfach deine Fußstapfen setzt. Du gehst auch einen Weg. So. Und im ersten Moment hast du aber das Gefühl, so, ne, weil du ja, weil das ja nicht vorgegeben ist, weil du jetzt auch gerade jetzt, wenn du auf die Sprache eingehst, viele unserer Sprachmuster sind ja erlernt. So, und jetzt machst du dir natürlich Gedanken, was steht jetzt auf jeder einzelnen Karte drauf? Mhm. Und diese Gedanken musst du dir ja eh machen. Die Frage ist halt, ob du sie inklusiv denkst und umsetzt. Und ich glaube schon, dass das für Menschen im ersten Moment abschreckend wirkt, weil sie sich ja noch nicht so an so vielen Beispielen orientieren können. Weil es vielleicht auch noch nicht in so vielen Situationen adaptiert ist. Aber der Weg ist derselbe. Den musst du so oder so laufen. So.
Und ja, es geht, vor allem war ja auch, fällt mir jetzt gerade ein, nicht nur diese Inklusivität, so, das Ding, sondern ganz oft auch sowas wie, bietet die Formulierung der Frage maximalen Interpretationsspielraum oder beziehungsweise genau das richtige Maß an Spielraum und gibt nicht irgendwie eine Antwort vor. Oder leitet eher in etwas positiv Interpretiertes, nicht in etwas negativ Interpretiertes. So, das kommt ja auch noch hinzu. Und das war eigentlich, würde ich sagen, die meiste Arbeit, da dran zu fallen. Aber ich möchte noch sagen, Dankeschön. Mich freut es riesig, dass du das wertschätzt und dass du es gesehen hast, weil mir das echt ein großes Anliegen war. Ja. So.
Ja, danke dir, dass du es gemacht hast. Also es gab so viele Gründe, warum ich mir dachte, ich muss unbedingt mit dir sprechen und ich möchte das unbedingt aufnehmen. Und ich gucke zwar auch immer wieder so ein bisschen auf die Zeit, aber ich denke mir so, ach, Leute, bleibt dran, das ist, man lernt so.
Her mit der Eulen, genau. Ans Mikro, her die.
Ich habe jetzt hier das Kartendeck vor mir. Ich sehe hier, also es ist in vier Teile unterteilt, in Warm-up, in die Prime-Time, Deep Talk. Und hier habe ich einmal Glückskarten und dahinter sind die Action-Cards und Veto-Karten.
Die Anleitung.
Und die Anleitung, die habe ich hier auch.
Intuitiv, für den Kontext.
Ja. Für den Kontext.
Die Kategorien als Erklärung für die, die es wirklich nicht kennen, also die Fragenintensität steigt quasi. Also Warm-up ist easy, Primetime wird ein bisschen deeper und dann eben hin zum Deep Talk. Und das Ganze ist dann farblich auch getrennt, die Kategorien.
Genau. Also ich wollte gerade sagen, so, ne, intuitiv so. Ist das für mich auch selbsterklärend. Ich mag das immer, wenn man nicht erst Anleitungen lesen muss, sondern einfach anfangen kann. Und
dabei ist sie so schön.
Ich finde, die ist nämlich wirklich schön.
Also, ne, ich liebe die.
Die ist unglaublich gut gestaltet und gelungen.
Vielen Dank.
Also ne, bei so vielen Dingen. Also ich stand ja wirklich da, als ich das ausgepackt habe und habe mir Zeit genommen, um mich da einzufinden. Und ich habe ja in 2 Wochen Geburtstag und die Kartendecks liegen dann hier bei mir auch am Tisch. Und ich bin jetzt schon neugierig, welche Kartendecks von den Leuten genommen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier ein ganz guter Favorite sein wird, weil so viel Spielraum geboten wird. Wie würdest du denn jetzt grundsätzlich vorgehen, wenn ich sagen würde, so, ich möchte das jetzt mit dir spielen?
Kurzer Nachtrag zu dem Geburtstag quasi, der dann ansteht. Ist ja das Gute in dem Fall, dass eben auch alle, die da sein können, spielen können. Mhm. Also es müssen keine Pärchen oder so sein. Das vielleicht vorab, falls jetzt jemand denkt, das wäre ein Pärchenspiel oder so. Mhm. Nein, völlig egal. Freund, Freundin, Freunde, Family, fremde Person auf der Bahn, im Bus, egal.
Ja, oder halt eben auf der Party, da kennen sich ja auch nicht alle, ne?
Ja, da kann man ja, es gibt eventuell auch schon Erweiterungsedition und so. Okay. Aber gut. Normalerweise fängt man jetzt an mit der schnellen Fragerunde, die quasi in der Anleitung verlinkt ist. Das sind so 10 Entweder-Oder-Fragen. Die können wir jetzt skippen. Ansonsten einfach bei Warm-up bunt eine Karte ziehen von irgendwo. So würde es losgehen.
Ich habe eine Warm-up-Karte.
Die mit dem Geschenk drauf.
Wie zeigst du anderen deine Wertschätzung?
Boah, über viele Wege mittlerweile. Definitiv. Was mir da wichtig wäre, ist, dass ich sie überhaupt zeige. Ich habe ganz oft erlebt oder erlebe es immer noch aktuell in manchen Freundschaften, dass ich weiß, dass sie da ist, aber ich sehe sie nicht. Und dass das ein Problem mit sich bringt und verschiedene Interpretationen von Wertschätzung zeigen. Und dass man, nur weil ich sie zum Beispiel über ganz viel Interesse zeigen, Fragen, nachhaken. Ey, du hast doch vor 2 Wochen das und das und erzählt. Wie läuft es denn damit? Das ist für mich eine krasse Form von Wertschätzung zeigen und Neugier und so. Das ist, glaube ich, meine primäre Art und Weise, das zu tun, bevor es materiell wird. Bei dir? Und du so?
Und du so. Also einerseits durch Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit durch bewusst zuhören, bewusst Fragen stellen und sich eben die Zeit dafür zu nehmen. Ne? Also ich finde, in sehr vielen Situationen nehmen sich Menschen zu wenig Zeit und sind zu wenig present in the moment, also zu wenig im Moment, ne? Sondern abgelenkt durch Smartphone, durch manchmal auch sogar Radio. Ne? Also ich meine, ich finde es ja auch ganz grauenvoll, wenn ich in Wohnungen komme, wo der Fernseher läuft. Das ist für mich so, ich gucke nie Fernsehen, aber ich kann dir sagen, ne, ich bin wie so ein 5-jähriges Kind, das erste Mal auf dem Fernseher guckt. So. Also wenn der Fernseher läuft, hat der uneingeschränkt meine Aufmerksamkeit. So.
Wirklich?
Total. Ich bin fasziniert von der Werbung und denke mir so, what the fuck?
Was? Ja, von der Werbung
ja,
auch doch?
Ja, weil ich das so krass finde, dass Menschen sich das angucken und dadurch Produkte kaufen. Also für mich ist es jetzt keine positive Faszinierung, sondern ich bin so, ich kann es nicht glauben. Also in dem Moment fand ich es definitiv auch noch viel schlimmer, weil das alles ja auf eben diese Heteronormativität eingezahlt hat, was ich da an Werbung konsumiert habe und eben an das in das Normschöne einzahlt. Und das war für mich so, okay, krass, ne? Ich würde diese Produkte ja sowieso nicht wahrnehmen, aber unter den Umständen würde ich sie ja eher boykottieren. So.
Ja.
Ja. Ich würde jetzt noch eine Frage aus dem Deep Talk.
Ich sehe schon, du bist in der Deep Talk-Kategorie. Der Blutdruck steigt.
Der Blutdruck steigt. Ich bin ja so jemand, ne? Ich suche mir ja auch immer gerne, ich kaufe. Also Alkohol in Form von Spirituosen und Bier, so gut wie immer nach Etikett.
Ah, Klassiker, Packaging-Opfer, liebe ich, bin ich auch, absolut. Genau.
Also,
absolut.
Also jetzt nicht im Sinne von Produkte anhand der Verpackung kaufen, sondern Spirituosen und also gerade bei Wein, bei Whisky, also das trinke ich ja besonders gern, oder bei Bier, weil ich mir denke, jemand, der dieses Etikett so entworfen hat, dass es mir gefällt, muss ja eigentlich auch geschmacklich meinen Geschmack treffen.
Steile These.
und sie funktioniert. Sie funktioniert unglaublich gut. Also diese These wurde geproved mehrfach. Und also es passiert mir jetzt nicht, ne, weil ich bin sonst eher nicht so konsumgüteraffin, dass ich jetzt sagen würde, nur weil etwas schön verpackt ist. Aber gerade bei so Sachen, wo es halt so um Labeling geht, ich denke mir mal so, die Person, die dieses Label für dieses Produkt geschaffen hat, muss sich ja geschmacklich irgendwie damit ausdrücken können.
Hoffen wir, es war kein schlecht bezahlter Praktikant oder Praktikantin.
das hoffe ich auch. Oh, krass.
Sie sucht sich gespannt durch die Karten, guckt aber nur auf die grafische Seite.
Mhm. Und mir ist eines jetzt...
Hast du einen im Kopf, die du suchst, oder lässt du gerade Bauchgefühl?
Ich lasse mich jetzt gerade inspirieren. Und in diesen Karten war jetzt eine, die sofort rausgedroppt ist.
Oh.
I'm sorry.
Ja.
Na, wenn wir schon bei Deep Talk sind, dann ist sorry definitiv ein Thema. Das ist wirklich eine tiefe Frage dafür, dass jetzt alle öffentlich zuhören, aber du kannst ja entscheiden, wie du
das machst. Es gibt ja die Veto-Karten. Ich kann ja Veto ziehen einfach.
Genau, du kannst ja, wofür möchtest du dir selbst vergeben?
Hast du für dich direkt was im Kopf?
Mhm.
Dann könnte ich ein bisschen Überlegungszeit raushauen.
Okay. Ich hab ein großes Thema mit, als ich begonnen habe, jetzt so in den letzten 1,5 Jahren, mich generell mit Feminismus auseinanderzusetzen und mit Sexismus, hatte ich auch eine Phase, wo ich sehr aggressiv war, weil mir bewusst geworden ist, wie krass ich Teil des Problems war. Durch Weggucken, durch Schweigen, ne? Also auch dadurch, dass ich oft das Gefühl hatte, so ja, okay, ich kann gerade gar nichts bewirken. Und weil ich geglaubt habe, es betrifft nur mich. Und in all den Diskursen zu erkennen, wie viele weiblich gelesene Personen, wie viele queere Personen unter Sexismus leiden, war für mich dann so ein, also ich konnte es irgendwie nicht mehr packen. Ich wurde so aggressiv, weil ich verstanden und wurde leider dabei auch autoaggressiv, weil ich mich verantwortlich gesehen habe dafür, dass ich es so viele Jahre wahrgenommen habe und nichts dagegen gemacht habe. Und ich dachte, es betrifft nur mich, aber zu erkennen, dass ich ja nicht nur für mich spreche, sondern ja auch für all die Menschen, die es betrifft, war etwas, was mir sehr schwer gefallen ist, das zu akzeptieren und mir zu erklären, so ja, okay, wir alle haben unseren Prozess und bis man so weit ist und dann das Verständnis, laberababa, ja, weiß ich schon, so, ich sollte mir verzeihen und ich habe halt jetzt das Know-how und jetzt kann ich was tun, aber es fällt mir sehr schwer.
Was verstehst du unter hier, autoaggressiv?
Ich wurde so wütend mir gegenüber.
Ah.
Weil ich mir dachte, ich hab seit vielen Jahren eine Stimme, ich stehe seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit durch Social Media, durch Workshops oder durch Speeches, wo ich als Speakerin eingeladen war und dass ich diese Plattform nicht genutzt habe und es hätte machen können und ich habe es oft nicht gemacht, weil ich mir dachte, ja nee, ne, also ich muss mich ja nicht jeder Situation aussetzen. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, gerade was so feministische Themen, queere Themen anbelangt, niemand muss sich outen. In erster Linie musst du dich selbst schützen. Aber mir gegenüber tue ich mir total schwer, das zu akzeptieren, dass es in dem Fall oder zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch so ein Schutzmechanismus war.
Mhm.
So. Und daran arbeite ich aktiv, in den Coachings, wenn ich mich eben mit Menschen unterhalte. Also nicht, dass ich ihnen jetzt sage, so ich habe ein Problem damit und übrigens so, können wir mal kurz über meine Probleme sprechen. Aber ich arbeite insofern aktiv damit, dass ich versuche zu mir einzugestehen, dass ich halt noch immer in dem Prozess bin. Und ich bin jetzt nicht mehr aggressiv mir gegenüber, also dass ich... Man hat so, Aggression hat ja verschiedenste Ausprägungen und die muss nicht per se sichtbar sein, um zu wissen, okay, das war jetzt autoaggressives Verhalten, zum Beispiel sich durch Themen durchzupeitschen, sich zwingen, mit Situationen auseinanderzusetzen, sich Dokus anzugucken, sich Bücher durchzulesen, die ja alle einen Impact auf die eigene Psyche und Wahrnehmung haben. Und das ist nicht immer positiv. Wenn du dich mit Diskriminierung beschäftigst, mit Leid anderer Menschen in anderen Ländern, weil du ja dann plötzlich deine Toleranzschwelle dessen, was du ja gewöhnt bist, an Diskriminierung plötzlich übertreten musst. Und dann tut dir das den ganzen Tag weh oder eine ganze Woche weh oder es hängt dir so nach. Ne? Das ist schon auch, wäre ein bisschen softer auch in Ordnung gewesen. Und ich hätte den Prozess trotzdem gemacht. Und ja, aber weil ich halt jetzt das Gefühl habe, so, ich hätte mal, ne?
Ja, ja.
Ja. Schon viel früher so schlau sein können, wie ich es heute bin.
Hast du noch irgendeine andere Technik, nenne ich es jetzt mal, außer die Akzeptanz dessen, jetzt quasi dieses softer damit umgehen zu lernen?
Um mir zu verzeihen, meinst du?
Mhm.
Ich nehme es bewusst wahr. Also wenn es hochpoppt, dass ich mich in die Verantwortung ziehe, dann, ne, das ist, ich arbeite viel damit, wenn du dir Situationen bewusst wirst, dann kannst du aktiv einschreiten. Dann kommt es halt eben nicht mehr oder seltener oder vielleicht auch nicht mehr in dem Ausmaß zu Überreaktionen, Übersprungshandlungen. Und ich versuche, wenn ich in solchen Situationen bin, wo ich das halt wieder merke, so, okay, jetzt da kommt jetzt was hoch, sofort zu hinterfragen, so, ah, okay, wo kommt das her?
Mhm.
War das jetzt ein Trigger, der von außen gesetzt wurde? War das jetzt vielleicht, und dann versuche ich es erst so ein Stück weit aufzulösen, bis ich dann in die Aktion gehen kann, damit es nicht eine Reaktion bleibt.
Mhm.
Na, also ich versuche dann eher die Energien bewusst zu lenken. Na, dass man nicht immer nur reagiert, sondern bewusst agiert, weil man halt hinterfragt.
Ja.
Und das halt wahrnimmt. Ne? Und wahrnehmen ist auch oft gar nicht so der schöne Prozess, weil dann gehst du in die Tiefe und dann, für mich war das auch früher ganz wichtig, ich hatte ganz viele Grenzen, ne? Ganz viele, und meine Maske, die war immens, da konnte niemand durchdringen und das habe ich Stück für Stück halt für mich damals auch angefangen, also damals, ne? Ich spreche jetzt von damals, es war 2018. 2018 war dieser Prozess, wo ich mir dachte, so, wie kann das sein? Das ist die Person, die von den Menschen gesehen wird. Und wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich alles, nur das nicht, aber mich selbst am allerwenigsten. Ne? Und da dann war das wirklich so Step für Step. Jedes Mal, wenn ich an eine neue Grenze gestoßen bin, habe ich hinterfragt, so, wer hat diese Grenze gesetzt? War ich das? Wurde die durch andere Menschen, durch meine Sozialisierung, durch die Gesellschaft? Woher kommt diese Grenze? Und hat sie Berechtigung oder hindert sie mich jetzt daran, dass ich mit Menschen kommuniziere? Und ja, also bewusst machen. Bewusst machen und bewusst agieren und lenken.
Riesenaufgabe.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Mammutaufgabe. Und ich finde aber auch wichtig anzuerkennen, wir streben oft dann so nach einem Status, wo wir sagen, so, oh, jetzt bin ich mental safe. Ne? Jetzt bin ich stark, jetzt bin ich das. Ne? Weil wir sind ja auch so geprägt mit all diesen Attributen. Aber zu sagen, so, nee, dieser Prozess ist, it's an ongoing thing. Du wirst immer an dir arbeiten dürfen. Und das ist halt eben auch das Schöne. Und dann halt auch zu akzeptieren, dass das Wissen von heute darfst du nicht gleichsetzen mit dem Wissen von damals und Taten, die daraus resultiert haben. Und sich das zu verzeihen, ne, das ist halt eben diese Aufgabe, wo ich auch sage, so, du kannst nicht erwarten, dass du morgens wach wirst und dir denkst, so, oh, jetzt kann ich leben damit. So, jetzt bin ich tiefenentspannt. Ich glaube, das ist oft so viel zu hoch gegriffen, sondern einfach zu erkennen, dass man dann damit insofern leben kann, dass man halt nicht mehr autoaggressiv oder nach außen aggressiv handelt. Ich glaube, das ist eher das Ziel. Und traumatische Erfahrungen, die sind nicht weg. Du hast sie ja dann irgendwann nicht erlebt, sondern du hast sie ja immer erlebt. Die Frage ist, wie du mit den Energien dann halt umgehst und ob du eben zu diesen Übersprungshandlungen, ob du die besser, ich will jetzt nicht kontrollieren sagen, aber ob du die besser leiten kannst, ne? Dass du halt eben nicht reagierst, sondern bewusst agierst.
Ich musste gerade noch mal dran denken an das Feminismus-Thema, weil meine Antwort sich zwar auf einen anderen Themenbereich so ein bisschen, aber sehr, sehr deckt, was dieses Aggressivitätsding angeht. Und jetzt dachte ich mir gerade so erstmal crazy, so ich kann, ich brauche jetzt nicht die gleiche Antwort nochmal sagen. aber da musste ich dran denken, dass du kennst dieses Buch bestimmt, wo quasi oft links so ein Mann ist, rechts ist eine Frau. Ich glaube, wie wird man erfolgreich, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen oder so? Ist so ein pinkes Buch. Da steht dann aber halt...
Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es noch auf meiner Watchlist.
So, da sagt dann halt, ist quasi, gibt es dieselbe Aussage auf vielen Seiten und dann steht da halt, bei einem Mann ist es jetzt, wirkt, ist es souverän betitelt und bei einer Frau ist es irgendwie zickig, emotional, bla bla bla. Jetzt musste ich das gerade in Bezug setzen zu diesem Aggressivitätsding, dass du sagst, hast vor ziemlich am Ende, dass du versuchst, das nicht mehr so nach außen, ne, rauszulassen. Aber als Frau wird einem ja eben genau das abtrainiert. Nicht wütend sein. Aggressivität ist natürlich auch nochmal eine Stufe drüber und hat irgendwie so eine, also kann handgreiflich sein, kann aber auch, natürlich kann Sprache auch aggressiv sein, natürlich.
Absolut.
Keine Frage. Deswegen fand ich das gerade irgendwie spannend und bin jetzt noch nicht ganz sicher, was ich davon halte, dass wir quasi beide uns für diese Aggressivität nach außen vergeben möchten. Weißt du, wie ich meine? Ist jetzt mitten im Gedankenprozess.
Ich kann das vielleicht noch ein Stück weit ergänzen. Also bei mir ist die Aggressivität, die mich beschäftigt, eher die, die ich gegen mich
richte.
Also das Autoaggressive, ne? Das, wo ich mir gegenüber unfair war. Wofür, also es gibt so zwei Arten für mich zu kommunizieren. Ich hatte gestern ein sehr langes Gespräch dazu mit meinem Ex-Freund, der sich wirklich intensiv mit mir und mit meinen Themen auseinandersetzt, weil er sagt so, ja, ich profitiere da ja noch immer so krass davon, dass wir darüber sprechen. Und der muss echt aushalten. Der muss wirklich so aushalten, weil ich ihm gegenüber sehr offen kommuniziere. Ich sag's mal so. Also meine Emotionen, ne, die baller ich ihm gegenüber raus. Und weil ich auch weiß, dass er sie tragen kann und dass ich nicht, wie bei vielen anderen Personen, erst überhaupt mal so, ne, alles nochmal in Watte verpacken muss. Gerade, also ich mache ja oft Workshops mit Männergruppen, also mit männlich gelesenen Personen, aber es sind Männer, so. Also es sind meistens hetero-cis-Männer, weiß. It's the thing.
Ihr müsst die Gestik dazu sehen, ist ja klar.
und da weiß ich, da fange ich wirklich in der Base an und ich weiß, meine Anspruchshaltung muss ich so ein Stück weit in dem Fall wirklich kontrollieren, weil würde ich da rausballern, würden die sofort sagen, so, das ist mir zu anstrengend. So, weil es ist anstrengend. Es ist plötzlich anstrengend, wenn du dich in deiner komfortablen Situation hinterfragen musst, ob du diskriminierend, verletzend, sexistisch, ne, whatever anderen Menschen gegenüber bist und surprise, you are. So, schon mal deshalb, weil du es dir meistens gar nicht bewusst bist. So, und da bin ich halt bei meinem Ex-Freund anders, weil ich von ihm erwarte, dass er das aushalten kann, dass er sich in diesem Gespräch jetzt hinterfragen wird und hinterfragen muss. Und das ist auch so ein bisschen meine Anspruchshaltung ihm gegenüber. Aber ich weiß, dass ich halt, ne, also in Gesprächen, er hat gestern zu mir zum Beispiel gesagt, es gab eine unschöne Situation vor ein paar Wochen. Und da meinte er so, ja, du hättest ja erstens gleich was sagen können, wenn du dann nicht vorankommst in dem Gespräch, hättest du dir ja nochmal jemanden zur Seite ziehen können. Und da meinte ich so, das ist total falsch, zu glauben, dass Frauen jedes Mal jetzt ihre Stimme ergreifen. Weil manchmal sind sie ja gar nicht in dieser mentalen Verfassung. Manchmal fühlt man sich eben der Situation nicht gewachsen und manchmal hat man einfach keinen Bock auf eine Diskussion. Und in solchen Situationen neige ich auch dazu, eher aggressiv zu reagieren, dass ich irgendwie dann patzig antworte. Oder dann sagst du, ey Digi, was ist dein Problem? Ne? Also spätestens, wenn ich mit Digi um die Ecke komme, hören sie mir schon mal zu und dann denke ich mir so, ja, so und nu, so. Mhm. und da meinte er so, Diana, aber es wäre so viel besser, würdest du diese Männer dann abholen und würdest sagen so, ey, du hast das gemacht, was mir wehtat oder was mich jetzt verletzt hat oder was mich irritiert hat. Und dann meinte ich so, ja, aber merkst du nicht, dass die Anspruchshaltung, die du jetzt mir gegenüber hast, dass wir als Frauen, und deshalb meinte ich auch so mit dem, wie wir aggressiv nach außen kommunizieren, dass immer wieder verlangt wird, dass wir kontrolliert sind, damit überhaupt ein Gespräch zustande kommt. Oder dass ich in Situationen, das ist ja mein All-Time-Favorite,
wenn Menschen zu mir sagen, Oldtimer-Game, so gedanklich. Erwischt.
wenn Menschen dann zu mir sagen, so, du musst differenzieren, because not all men. Und ich mir dann denke, so, ja, Digi, but all women. Und somit hör auf, dieses Totschlagargument in den Raum zu werfen, weil dann komme ich, ne, also da, ich merke es ja jetzt schon so, ich spreche mich da ja in Rage. Und natürlich weiß ich, dass wenn ich in einer Workshop-Situation bin, ich mich eher nicht in Rage spreche, ich nicht aggressiv reagiere, aber es sehr wohl passieren kann, dass wenn mich auf der Straße jemand blöd von der Seite anlabert, dass ich mir denke so, mir gerade echt egal, ich möchte dich nicht abholen, an der Hand nehmen, durch dieses Problem durchführen und dann rauslassen. Ich möchte jetzt einfach nur mal kurz Luft machen, weil es eh Hopfen und Malz verloren. So, aber weißt du, und ich merke schon, dass dieses Abwiegen, wann entscheide ich, dass es wertvoll ist, ein Gespräch zu führen, natürlich oft auch daher kommt, wie viel Energie habe ich denn gerade zur Verfügung. Und deshalb sage ich auch immer zu auch Frauen, zu weiblich gelesenen Personen oder zu queeren Menschen, du musst dich nicht outen. Weil jedes Outing, jedes Gespräch kann zu einer Diskussion werden und kann rein theoretisch zu einer Gefahr werden. Und wenn es nur die Gefahr ist, dass es dir Energie kostet. Und deshalb musst du das nicht. Und du musst nicht für jede Situation dann Verantwortung tragen, weil es ist nicht deine Aufgabe, jede Person aufzuklären. Ne?
Voll.
Und deshalb, ich finde das schon vollkommen in Ordnung, in Situationen dann halt einfach auch, ich sage jetzt mal aggressiver nach außen zu reagieren und einfach mal zu sagen, so, ey, ich habe keinen Bock, dich jetzt durch dieses Gespräch zu leiten. Deine Aktion fand ich scheiße und deshalb konfrontiere ich dich jetzt mit genau zwei Wörtern. So. Und ja. Aber mir gegenüber halt eben nicht aggressiv zu sein und mir gegenüber dann mir nicht zu denken, so, ja, okay, es wäre jetzt meine Aufgabe gewesen, diesen Menschen jetzt aufzuklären und in das Gespräch. Nee, ist es eben nicht. Es ist nicht immer meine Aufgabe. Mhm. Sondern nur dann, wenn ich auch mental in meiner Stärke gerade bin, um zu sagen, so, okay, ich kann das gerade und nicht, ich zwinge mich und peitsche mich da durch. Was wir hier viel zu oft tun.
Ja, ja absolut. okay. Es hat jetzt nur bedingt was damit zu tun, aber ich hatte gestern eine Therapiestunde und es ging quasi um ein Thema, das ich seit 2 Jahren vermeide. Erfolgreich.
Okay, Vermeidungsstrategie läuft.
Absolut. Und dann meinte quasi mein Gegenüber, als wir dann gestern so minimal drüber gesprochen haben, dass mein Verhalten das Gefühl erweckt, als würde ich mich da gerade so durchquälen. Was natürlich 100% zutraf. Mhm. Absolut. Ja. So, wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen? Durchquälen. So, ja. Das war das Stichwort.
Durch das Durchpeitschen, ne? Das ist halt, das können wir sehr, sehr gut. Und ja. Möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du noch etwas mitgeben den ZuhörerInnen?
Also erstmal danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Und dass ich mich natürlich riesig freue. Ich kann natürlich nur schwer einschätzen, wer das hier so hört und wie das so mit jedem Business ist, das hauptsächlich digital stattfindet. Freut man sich, wenn Namen irgendwie Gesichter bekommen. Deswegen, du hast ja netterweise schon ein bisschen irgendwann mal erwähnt, dass alle, die zuhören, so und du so rüberkommen sollen und natürlich spielen und du so bestellen und machen und tun. So, ja, aber ich glaube, das ist es hauptsächlich. Ich freue mich über alle, die neu dazukommen und die ich im Rahmen der Möglichkeiten kennenlernen kann und da den Spaß an Deep Talk vermitteln kann. Ansonsten, ich weiß nicht, wie viele aus München kommen oder der Nähe von München, das weiß ich nicht. Aber da findet nämlich im November ein Und du so Live-Event statt. Schön. Ich finde es maßlos geil, ich freue mich riesig drauf. Die Planerin in mir kriegt zwar eine Krise, weil noch viel zu viele Komponenten unsicher sind. Und ich sie leider nicht kontrollieren kann, was natürlich der absolute Horror ist. Aber ja, findet am, ich weiß nicht, wann du den Podcast hier hochladen möchtest, ungefähr.
Demnächst. Ja.
Klassiker.
Vielleicht schon am Sonntag.
Also falls es noch vor dem 10.11. stattfindet, dann freue ich mich über alle, die da vorbeikommen. Ich werde auch selbst vor Ort sein in München, im Lost Weekend, heißt der Laden. Und dann wird Und du so gespielt. Und es gibt so ein paar Zwischenspiele noch mit allen zusammen. Aber keine Sorge, niemand muss Sorge haben, sich blamieren zu können. Das Risiko wird natürlich vermieden. Und du so Style eben. Und ja, das ist es, glaube ich. Und ich hoffe, das Baby hier geht weiter seinen Weg und ich darf selber dabei sein. Ja.
Danke dir.
Danke dir.
Das war nun das Gespräch mit Janni. Ich habe es sehr genossen. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Sie hatte mir noch eine kleine Sprachnachricht aufgenommen. Und ich für meinen Teil würde mir einfach wünschen, wenn sie mit diesem Projekt den Erfolg hat, der ihr gebührt. Weil Fleiß ist natürlich immer ein Teil der Medaille. Und dann gehört halt noch ganz viel Glück und Support dazu. Und zu diesem Support möchte ich jetzt aufrufen. Guck dir ihr Instagram an, folg ihr, vielleicht steht demnächst ein Geburtstag an oder du möchtest dir ein Geschenk machen. Ich werde in wenigen Tagen, wenn mein Geburtstag ansteht, das Kartendeck auslegen und gucken, wie sich etwas fremdere Menschen begegnen, wenn sie sich gegenseitig diese Fragen stellen. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal berichten, wie es mir dabei ergangen ist. Ich für meinen Teil bedanke mich jetzt, dass du bis zuletzt dran geblieben bist. Alle Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe von mir.